Keine 20 Stunden später stieg Captain Sims die moosbewachsenen Treppen zum Büro des Sektenbeauftragten besonders langsam hinunter, weil sie sich über etwas wunderte. Dabei handelte es sich nicht etwa um die Tatsache, dass sich das Büro in einem abgelegenen Winkel eines ummauerten kirchengerichtlichen Areals befand, und zwar offenkundig in einem Kellerraum, sondern um die simple Tatsache von Kanes Anwesenheit. Davon, dass die Polizei morgens von Ethelthorpes Vorgehen gegen das Verhalten einer sektenähnlichen Gruppierung innerhalb seiner Gemeinde erfahren hatte, konnte Kane kaum wissen. Ebenso wenig wie ihm bekannt war, dass sowohl Leah als auch Tee Verbindungen zu der Vereinigung gehabt hatten. Dennoch schritt er gerade einen halben Meter hinter ihr die Stufen hinab. Kermit hatte recht. Peters Vater gab Rätsel auf, sobald er irgendwo auftauchte. Dieser Meinung war offenkundig auch Michael Scalaney, als er ihnen die Tür öffnete und sie ein wenig beschämt in die engen Räumlichkeiten bat. »Wir ziehen bald um«, entschuldigte er sich. »Der neue Bischof hat endlich die Gelder bewilligt.« Captain Sims schluckte. »Es gab einen neuen Bischof? Das sollte sie sich merken.« Es war erstaunlich, dass es bislang keiner ihrer Beamten für nötig befunden hatte, ihr davon zu berichten. Michael Scalaney sah jetzt zufriedener drein und zeigte sich seinerseits keineswegs erstaunt, jedenfalls nicht ob des polizeilichen Besuches, denn seine Schwester hatte ihn in Sims Auftrag bereits entsprechend instruiert. Das Einzige, worüber er sich wunderte, war, wie er dem Captain berichtete, das Verhalten derjenigen seiner Schutzbefohlenen, die er momentan als ein wenig engstirnig im Visier hatte. Rasch bestätigte der Sektenbeauftragte Lias und Tees Ex-Mitgliedschaft in der Gemeinschaft sowie Ethelthorpes Intervention beim alten Bischof, ebenso diejenige beim neuen. »Der alte Bischof hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt«, berichtete er, »aber dessen Konsequenz lief mit einer Rüge noch ziemlich sittsam ab, jedenfalls harmlos. Momentan ist eine weitere Untersuchung anhängig. Mal sehen, was draus wird.« »Das würde ich mir in der Tat gern anschauen«, sagte Captain Sims energisch. »Wo finde ich diese Gruppe?« Zu ihrem Erstaunen wies Michael aus dem Fenster seines Souterrain-Büros auf die angrenzende Mauer des Clarissenklosters, und die Polizistin sah sich in der glücklichen Lage, ihre Ermittlungen in unmittelbarer Nähe fortsetzen zu können. Die hohe Steinmauer und die kostbar angelegte, offenbar recht alte Gartenanlage gemahnten an europäische Vorbilder. Der wuchtige Kreuzgang war hoch genug, um trotz seiner Massigkeit nicht bedrückend zu wirken, und der gesamte Komplex strahlte eine gewachsene, tiefe Ruhe aus. Selbst die in Sonnenschein und Staub tanzenden Mücken fügten sich harmonisch in dieses Bild. Auch sie waren ein wichtiger Teil desselben. Allerdings gewann der friedliche Eindruck, den das Gebäude vermittelte, im Inneren des Hauses an mehrdeutigen Nuancen. Die Wand zum Klosternebentrakt öffnete sich in Form einer Tür, wenngleich eine aus schwerem, dunklem Holz, die eher an ein Tor erinnerte. Ruhe und Beweglichkeit mündeten in Captain Sims Augen in Joyce'sche Paralysis. Staub und Sonnenstrahlen drangen durch Butzenfenster in einen dämmerigen Flur, in dem es nach PVC und Bonawachs roch. Die Luft wirkte abgestanden. In mehreren Nischen standen bunt gekleidete Heiligenfiguren, Maria, sogar Josef und immer wieder Bilder der kleinen Therese von Lisieux. An den Wänden hingen Fotografien von einer der Ermittlungsbeamtin unbekannten Frau, offenbar der Gruppengründerin, inmitten einer Schar junger Menschen. Der Kirchenmann, die Polizistin und der Shaolin-Priester wanderten einträchtig durch das unübersichtliche Gebäude. In einem leicht abschüssigen Flur, der ins Souterrain oder den Keller des Klosters zu führen schien, bemerkte Kane aus dem Augenwinkel, dass Karen Sims mit der Frau vom Foto in einen zur Linken liegenden Raum einbog. Er selbst betrat das Zimmer rechter Hand. Es handelte sich um eine Art Aufenthalts- oder Warteraum, möglicherweise auch ein Empfangszimmer. Die beklemmende Atmosphäre, die dem Eintretenden unerwarteterweise und bereits an der Schwelle entgegenschlug, umfasste selbst die welkenden Usambara-Veilchen auf dem Fensterbrett. Alles hätte einladend gewirkt, wäre nicht diese merkwürdige Sehnsucht nach Sauerstoff da gewesen und die Vision, dass der Ort lebendiger hätte erscheinen können. Die Luft war staubtrocken, obwohl in den Töpfen der Veilchen überschüssige Feuchtigkeit glitzerte. Auf den Tischen fanden sich in für diesen Zweck viel zu kleinen Vasen vereinzelte Stängelgräser, die der Rest an blind gewordenem Wasser nicht ausreichend ernähren konnte. Und unter dem Kruzifix, an einer der Schmalseiten des Raumes, standen mehrere Koffer. Ein Mädchen von etwa 18 Jahren redete auf eine ungefähr Gleichaltrige ein. »Das kannst du nicht machen«, sagte sie gerade. »Denk doch bloß mal an Schwester Susanna. Es wird sie sehr verletzen, eines ihrer Schafe zu verlieren.« Es ist immerhin nicht das erste Mal, sagte das Mädchen ihr gegenüber, dem einer oder mehrere der Koffer gehören mussten, trocken. Und außerdem bin ich diejenige, die verlieren würde, wenn ich hier bliebe. »Wie kannst du sowas sagen?« ereiferte sich die andere. »Was willst du überhaupt tun da draußen? Ich meine, nachdem du den wahren Weg verlassen hast.« Die also Angesprochene war klug genug, um den Angriff zu ignorieren. Sie antwortete ruhig, »Ich werde mir eine Arbeit suchen.« In diesem Moment fiel der Blick des zweiten Mädchens auf Kane. »Guten Tag«, grüßte sie sanft, doch in ihrem Blick glomm Misstrauen, eine Art genervter Widerwille. Kane lächelte, weil dieser Blick sehr demjenigen ähnelte, mit dem T. Peter bislang begegnet war. Allerdings fehlte den Augen der jungen Dame vor ihm T.s grundsätzliches Wohlwollen der Welt gegenüber. Das galt jedoch in keiner Weise für das Mädchen mit den Koffern. Sie sah den Apotheker mit offenen, freundlichen Augen an, die etwas zu groß waren, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die junge Frau wartete. Entgegen dem, was sie erwartet haben musste, war es allerdings nicht Kane, der agierte, sondern die misstrauische Jugendliche. Völlig unerwartet grapschte sie nach der Stuhllehne, beugte sich vor und setzte sich mit Mühe und Not einigermaßen gerade darauf. Sie stöhnte. Ihre Kameradin spurtete die wenigen Schritte zu ihr hinüber, legte einen Arm auf ihren Rücken und fragte, »Geht's wieder?« Ihr Gegenüber fauchte, »Lass mich in Ruhe!« und legte den Kopf auf den Tisch. Kane betrachtete die Mädchen aufmerksam, griff aber nicht ein. Die Helferin seufzte. »Ich weiß, du glaubst, dass niemand dir helfen kann, aber es gibt alternative Medizin, die...« »Bleib mir damit vom Leib!« keifte die andere und würgte. »Sie denkt, es sei böse«, erklärte ihre Begleiterin Kane, der bereits begonnen hatte, sich seine eigenen Gedanken zu machen. »Die Ärzte in der Stadt haben sie heimgeschickt und gesagt, sie müsse mit diesem Syndrom einfach leben. Aber eine Freundin hat uns den Hinweis gegeben.« »Sie ist keine Freundin, sie ist eine Hexe«, kam es von der Tischplatte her. »Unsinn«, sagte der Kopf, der die kühlende Hand auf ihrem Rücken lenkte. »Tee ist doch keine Hexe, sie kennt sich einfach mit Kräutern aus.« »Siehst du«, stöhnte die andere leise, »genau das meine ich.« »Aber es gibt in der Kirchengeschichte viele Beispiele von heiligen Menschen, die die Heilkräfte der Pflanzen zu nutzen wussten. Zum Beispiel«, die Helferin hielt inne. Hildegard von Bingen, an die sie vor allem dachte, wurde von der anderen verehrt, aber die Lebensgeschichte der Heiligen enthielt auch Provokantes. Um jemandem ein christliches Begräbnis zu ermöglichen, hatte sie sich gegen ihren Bischof gestellt und den Kirchenbann riskiert. Das war nicht gerade ein Verhalten, das ihre erzkonservative Freundin überzeugen konnte. Sie zögerte einen Moment zu lang. Kane unterbrach, ganz gegen seine Gewohnheit. »Kommen Sie zu mir, in meine Apotheke. Fragen Sie in Chinatown nach Kane. Man wird Ihnen den Weg zeigen. Ich werde Ihnen helfen.« Das kranke Mädchen sah auf. »Sind Sie Arzt?« »Apotheker«, entgegnete er. »Und wieso glauben Sie, dass Sie mehr für mich tun können als die guten Ärzte, bei denen wir vorher waren?« Das Mädchen erschien Kane jetzt ehrlich interessiert, neugierig geradezu. Plötzlich ging der jungen Frau offenbar auf, dass sie mit ihrer Frage den geheimnisvollen Gast beleidigt haben konnte, und sie fuhr fort, »Bitte verzeihen Sie, ich wollte nicht...« »Oh, das ist in Ordnung«, sagte Kane freundlich. »Ich bin ein chinesischer Heiler, vor allem aber Shaolin-Priester.« Die Jugendliche sah ihn an, als sei er ein Gespenst. Offensichtlich hatte sie angenommen, er sei Christ. Immerhin befanden sie sich an einem der geschütztesten Orte katholischer Spiritualität in der ganzen Stadt. Die Tatsache, dass er nicht nur einer anderen Konfession, sondern sogar einer völlig fremden Religion angehörte, passte nicht in dieses Bild und machte ihr Angst. Kane respektierte ihre Gefühle und erneuerte sein Hilfsangebot. »Kommen Sie zu mir, wenn Sie bereit dazu sind. Meine Schülerin wird Ihnen mit Sicherheit helfen können. Sie kennt sich auch in der Geschichte Ihrer Kirche aus.« Die Novizin machte den Eindruck, als müsse sie ihr Weltbild von Grund auf neu ordnen, nur um dann das abzulehnen, was ihr vielleicht hätte hilfreich sein können. »Verantwortungsethik«, dachte sie, »wenn ich mit schlechtem Beispiel vorangehe, werden es möglicherweise viele tun und das Christentum wird verwässert.« »Zielethik«, dachte sie, »auch damit funktioniert es nicht. Ich möchte eines Tages in den Himmel kommen. Was ist, wenn ich hier in die Hände eines abergläubischen Scharlatans gerate und meine Religion verrate?« Bevor sie ihre philosophischen Betrachtungen weiterführen konnte, setzte Kane hinzu, »Der Name meiner Schülerin ist übrigens T.« Mit diesen Worten nickte der Shaolin-Priester den beiden jungen Frauen zu und verließ den Raum. Langsam, Tag für Tag ein wenig mehr, drang Erkenntnis in Tees Bewusstsein. Die Vorstellung der Lüge, die sie lebte, die zumindest Kane aber längst durchschaut zu haben schien. Ihr Fehlverhalten quälte sie, nahm ihr fast den Atem, als sie einige Tage nach dem Zoo-Erlebnis vor dem Spiegel auf der Galerie des Einkaufszentrums stand und ihr Gesicht studierte. Sie sah müde aus, wie immer, seit dieser und ähnliche Gedanken sie beschäftigten.
»Und, was siehst du?« fragte Leah munter.
»Nichts von Bedeutung«, seufzte Tee resigniert. Sie fühlte sich unglaublich erschöpft, wie in Watte gepackt. Und jetzt begann Leah auch noch, sich ernsthaft um sie zu sorgen. Das fehlte noch. Die ehemalige Pastoralreferentin schlug vor, »Lass uns irgendwas Verrücktes einkaufen, dazu sind wir schließlich hier. Dann kommst du auf andere Gedanken.« Tee wollte etwas erwidern, aber Leah, die sie aufmerksam ansah, schnitt ihr das Wort ab. »Keine Widerrede, du musst dich erholen.« Die junge Ärztin holte tief Luft und fand für einen Moment zu der Selbstständigkeit zurück, die sie in letzter Zeit von ihrer Freundin abgeschaut zu haben meinte, und sagte fröhlich, »In Ordnung, gehen wir. Aber für dich kaufen wir auch etwas.« Damit begann eine Odyssee sondergleichen, die lediglich durch das Ansteuern einiger Inseln zwecks Aufnahme notwendige Verpflegung unterbrochen wurde. Tee bekam einen vielfarbigen Poncho,
Leah, der ist beinahe verrückt genug, cool.
Orangefarbene Socken,
Leah, furchtbar, also wunderbar.
Und einen Schal, der sie zweimal von Kopf bis Fuß hätte einwickeln können. Tee, fehlt nur noch ein Rettungsanker, wo kriegen wir den? Für Leah fanden die Freundinnen ein paar Wohnungsaccessoires und eine fein ziselierte Porzellanteekanne in einem in halbdunkel getauchten Miniladen am Ende einer abbiegenden Ladenstraße. Tee war rundum zufrieden, obwohl Leahs Freigiebigkeit ihr unangenehm war, denn sie durfte nichts von alledem selbst bezahlen. Gewiss ahnte die geübte Sozialarbeiterin, dass ihre Freundin sich sonst kaum etwas davon hätte leisten können, weil sie kein Geld für ihre medizinischen Dienste nahm. Aber das war der Jüngeren eher noch peinlicher. Dennoch empfand sie große Dankbarkeit. Es ergab Sinn, was hier geschah, obwohl es nichts mit der Besorgung lebensnotwendiger Dinge zu tun hatte. Sie fühlte sich frei, weil sie mit ihrer Freundin die Ladenstraße der Mall entlang flanieren durfte. Am Ende derselben bogen sie nach einer großzügig bemessenen Tasse überparfümierten Tees in einen Porzellanladen ab, in dem, sie trauten ihren Augen nicht, TJ stand und fasziniert eine Ming-Vasen-Imitation begutachtete. Als der Polizist die beiden Frauen bemerkte, beugte er sich vertraulich zu ihnen hinüber und kommentierte, »Die haben keine Ahnung davon, was für ein Schätzchen das ist. Ich will ja nicht sagen, aber es könnte gut sein, dass sie echt ist.« T zeigte sich interessiert, aber Leah sah skeptisch drein. »Unsinn«, sagte sie und hob resolut das Ausstellungsstück hoch, nur um es eingehend mit undurchschaubarem Blick wieder niederzusetzen. »Ich entwerfe euch auch so eine«, sagte sie dann. »Das ist mal etwas anderes, als nur mit Stoffen kreativ zu sein.« Tee nickte, verblüfft zustimmend. In der Tat fiel er jetzt erst auf, dass keines von Leahs aufreizenden Kleidungsstücken von der Stange stammte. Anscheinend war Handarbeit in letzter Zeit ihr Hobby geworden, und zwar eines, dem sie viel Aufmerksamkeit widmete. Auch TJ schien das zu bemerken. »Was ist das hier eigentlich?«, fragte der Polizist, der von den beiden Frauen offenbar eher die übliche Rivalität erwartet hätte. »Der Club der Peter-Geschädigten? Ich meine, sonst wäre er ja wohl hier. Wollt ihr nicht lieber tanzen gehen?« Er stellte sich kokett in Positur. Leah fragte herausfordernd, »Tanzen? Mit wem?« Tee grinste, weil sie sich äußerst lebendig vorstellen konnte, dass Kermit, wenn er dabei gewesen wäre, kommentiert hätte, »Vorsicht, mein Lieber. Durch eine solche Frage wurden die punischen Kriege ausgelöst.« Womit er natürlich einige wichtige Handlungsschritte unterschlagen, aber dafür alle verblüfft hätte. TJ gab zunächst keine direkte Antwort auf Leahs Frage, sondern deutete einen Kratzfuß an. »Tanzen? Mit wem? Lasst mal sehen. Nun, vielleicht mit mir?« alberte er und tanzte ein bisschen in der Gegend herum. Leah lachte. »Danke. Ich meine, entschuldige, aber nein, danke«, antwortete sie und sah angelegentlich zum Schaufenster hinaus. »Mir ist heute nicht nach Tanzen.« »Dann wohl eher mit Peter«, stellte TJ nüchtern fest. Leah zuckte unentschlossen die Achseln. Tee hatte keinen blassen Schimmer, worauf TJ hinaus wollte, aber sie nahm an, dass er mehr wusste als sie und sagte neckend, nur um es sofort zu bereuen, »Dann hat ja Jody endlich ihre Chance.« Jetzt wurde Leah wach.
Sie sah nicht Tees halbbewussten Angriff auf sie selbst. Die Sozialarbeiterin in ihr fand, es wäre an der Zeit, Partei zu ergreifen und Jody zu verteidigen. »Ach richtig«, seufzte sie inwendig. Sie war ja keine Pastoralreferentin mehr, also hatte sie auch keine Klienten. Nichtsdestotrotz hatte Jody sich ihr anvertraut. Im Chandlers hatte sie sich wohlwollend gegenüber einer Beziehung zwischen Peter und Leah gezeigt und ihr unter dem Siegel der Verschwiegenheit gestanden, dass sie sich trotz ihrer Gefühle für Kanes Sohn, die trotz zwischenzeitlich gegenteiliger Behauptungen niemals ganz verschwunden waren, mehr und mehr zu einem ihrer Kollegen hingezogen fühlte. Und aus ihren Worten hatte Leah schließen können, dass sie von TJ sprach. Resigniert verlangte die ehemalige Seminarleiterin: »Ach, lass Jody doch in Ruhe. Sie ist im Grunde ein armes Schwein.« Das war nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, entsprach aber in ihren Augen der Wahrheit. »War nicht so gemeint«, knirschte Tee zwischen den Zähnen. Nach kurzem Nachdenken setzte sie nach: »Moment, ich habe doch etwas Nettes über sie gesagt.« »Darf ich euch ins Chandlers einladen?«, fragte TJ, dem offenbar plötzlich aufging, dass Leahs Plan ebenso wie sein eigener darin bestanden haben musste, der Jüngeren einen lustigen Nachmittag zu verschaffen. Die Pastoralreferentin grinste. T sah auf ihre Armbanduhr. Der Termin, der ihr schon den ganzen Tag über im Magen lag, rückte immer näher. Der rothaarigste Polizist des 101. Reviers sah ihr neugierig über die Schulter und sie wandte den Blick von ihrem Handgelenk. Auch wenn es einem Klischee entsprach, TJs Haarschopf erinnerte sie an Irland. Nicht nur der Farbe wegen, sondern weil er meist den Eindruck erweckte, als habe ihn der Dauerwind der Aran-Inseln durchwühlt. Sie musste irgendetwas Nettes sagen. TJ enttäuschen ging gar nicht, genauso wenig wie neulich, nachdem sie im Chandlers musiziert hatten. Er hatte sie zum Tanzen aufgefordert, sie zum Lachen gebracht, und sie war aufgestanden, obwohl die Angst sie sofort wieder überkommen hatte. Sie liebte es, wenn er geistreiche Witze zum Besten gab. Das half ihr über ihre Panikattacken und Berührungsängste hinweg. Allerdings, der Tanz hatte sie verwirrt. TJ hatte sie eindeutig interessiert angesehen, so wie immer. Aber diesmal waren keine Taten gefolgt. Er hatte seine Hände bei sich behalten, nicht einen Millimeter zu tief gehalten oder zu hoch. Und dann war sein Blick, was besonders irritierend war, ganz eindeutig auf einem ihr unbekannten Streifenpolizisten verharrt. Für den Rest des Abends waren sie wieder in ihren üblichen freundschaftlichen Plauderton verfallen und es war so unterhaltsam gewesen wie immer mit dem jüngeren Kincaid. Mehrmals noch hatte er den Kollegen ins Auge gefasst, aber T war es jedes Mal gelungen, ihn abzulenken. Amüsiert gestand sie sich ein, dass sie offensichtlich eifersüchtig war. »Teach«, begann sie, aber Leah unterbrach: »Wir wollten gerade die Tochter von Robertsons Haushälterin besuchen. Kommst du mit?« »Entschuldige, T, zwei doofe, ein Gedanke.« Sie zwinkerte aufmunternd. »Robertson?«, fragte T misstrauisch. »Der Kirchenrechtler?« »Jep«, antwortete T nichtssagend und zog ihn in Richtung Ausgang. »Wieso sprecht ihr mit potenziell Verdächtigen?«, wollte TJ wissen, während er einen halben Schritt nach vorn schlitterte. Erstaunlich. T hatte mehr Kraft, als er ihr zugetraut hätte. War sie vielleicht doch des Kung-Fu mächtig, so wie der Priestermörder? Das würde er bald wissen. Eigentlich aber hegte er nach wie vor einen völlig anderen Verdacht. Und das galt selbst dann, wenn sich herausstellen sollte, dass T nicht nur mit Kane trainierte, sondern entsprechend hohe Techniken schon vor ihrer Zeit in der Apotheke beherrscht hatte. Darin war er mit Kermit absolut einig. Er glaubte an ihre Unschuld in Bezug auf die Mordfälle. Aber die Möglichkeit, dass sie kampferfahren war, brachte ihn aus einem anderen Grund aus dem Konzept, denn das hieße, dass sie sich wehren konnte. Zumindest in der Theorie. Wie musste jemand sich ihr nähern, um sie überwältigen zu können? Ging das überhaupt? Nun, offensichtlich war es passiert. Vielleicht mit Alkohol oder Erpressung. Er hoffte, dass er diesbezüglich bald auf eine schlüssige Theorie stieß, denn dann könnte er Peter einiges erklären. Natürlich hätte er in dem Fall zugleich ein mögliches Mordmotiv und damit ein weiteres Indiz gegen T gefunden, aber privat würde sich einiges erhellen. Kincaid seufzte. Er hoffte für seinen Kollegen und seine Lieblingsmusikerin, dass sie sich aussprechen konnten, aber momentan war er zu durcheinander, um klar denken zu können. Außerdem war Peter mit Leah zusammen. Oder auch nicht. Jedenfalls hielt der Shaolin-Cop sich diesbezüglich reichlich bedeckt. Beinahe so, als sei sie seine Beute, die er vor anderen Räubern versteckte. Nun, Peter war eben ein Dickschädel. Vielleicht sollte ihm mal jemand die Leviten lesen. »Teach, kommst du?«, fragte Leah ungeduldig. »Du musst F.A. kennenlernen, sie ist klasse, auch wenn sie erst 19 ist. Und sie liebt James Bond, genau wie du.« »Du wirst sie mögen«, setzte T leise hinzu. Sie und Ihre Mutter haben mir sehr geholfen, als es mir mal richtig dreckig ging.«
»Was präzise der Grund dafür ist, dachte Lia, dass du sie nicht verraten wirst.«
»Sie nicht und ihre Mutter ebenso wenig, obwohl beide einen mehr als guten Grund hatten, Daniels zu hassen.«
»Nein, T würde nicht dafür sorgen, dass diese Motive ans Tageslicht kamen, und die ehemalige Pastoralreferentin fragte sich, ob das unter den gegebenen Umständen nicht vielmehr ihre, Lias, Aufgabe war.«
Wie viele Täter auch immer sich aus den Reihen der Verdächtigen herauskristallisieren würden, TJ wäre niemals auf die Idee gekommen, einen oder gar mehrere von ihnen in Robertsons ehemaligem Dienstwohnsitz zu vermuten. Die Haushälterin des Kirchenrichters war dem Ermittler augenblicklich sympathisch. Sie wirkte nicht wie jemand, der ihn verurteilt hätte wegen seiner roten Haare oder sonstiger Veranlagungen, nicht einmal derer sexueller Natur. Sie trug eine gelockte, hoch aufgetürmte Frisur zur Schau, die sie sich nach eigener Aussage in stundenlanger Kleinarbeit mühevoll zugelegt hatte, war leicht übergewichtig und sehr freundlich. Herzlich begrüßte sie Lia und T, als seien sie ihre leiblichen Töchter. Die einzige, die diesen Titel biologisch gesehen zurechttragen durfte, machte allerdings zunächst vorwiegend durch die Geräusche auf sich aufmerksam, die von ihrem Zimmer im ersten Stock aus zu ihnen in die Küche drangen.
»Ryan, ehrlich, verpiss dich, das ist besser für dich!« schrie eine Stimme irgendwo zwischen Schulabschluss und Universität. »Ich habe ganz deutlich gesagt, dass ich auch jetzt nichts von dir will.«
Steinchen flogen gegen ein Fenster, Kiesel prallten auf den Weg neben den Rosenbeeten im Vorgarten. Auch nach Robertsons Tod hatte Mrs. G. selbigen gehegt und gepflegt, aber unter diesen Umständen verlor er etwas von seiner geordneten Aura. Mrs. G. seufzte.
»Teenager«, versetzte sie, »auch jetzt noch. James-Bond-Poster in ihrem Zimmer, aber Ryan...«
»Ihr Nichtschwarm?« fragte Lia mitleidig. Mrs. G. nickte.
»Lassen Sie mich raten. Sie steht auf Pierce Brosnan, aber nicht auf den Typen aus der Nachbarschaft, obwohl der vermutlich viel netter zu ihr wäre, weil er schließlich etwas von ihr will.
Oder ist es Daniel Craig? Timothy Dalton?«
»Schlimmer«, seufzte Mrs. G. resigniert. »Sean Connery.«
TJ lachte, was ihm einen strafenden Blick aus T's Richtung einbrachte. »Sie ist wieder hier eingezogen, das ist schon mal ein Vorteil«, bemerkte die Haushälterin und tischte in franziskanischer Manier Obst und Kuchen auf. »Dadurch habe ich sie bei mir. Natürlich auch den Ärger wegen Ryan, aber irgendwie finde ich das unterhaltsam.« Sie kicherte, hielt das anscheinend für unpassend und zwang sich damit aufzuhören, was TJ äußerst bezeichnend erschien. Neugierig erkundigte er sich. »Heißt es, das Zimmer ist erst jetzt für Sie zurechtgemacht worden? Ich meine nach Robertsons Ableben?«
»Oh nein, es war doch schon vorher ihr Kinderzimmer gewesen. Aber dann hat sie sich entschlossen, wegzuziehen. Ich meine, wegen dieses Kaplans.«
Heftige Stampfen auf den untersten Treppenstufen, deren letzte offenbar übersprungen wurde, sowie das Aufschlagen der Tür und das Abprallen derselben am Küchenschrank unterbrachen den Satz. Die Tochter der Haushälterin handelte sich damit einen strafenden Blick ihrer Mutter sowie eine Abmahnung ein, auf Seiten der Ankömmlinge allerdings Umarmungen. Mrs. G. fuhr zu TJ gewandt fort, F.A. hatte Angst, weil Pfarrer Robertson und Reverend Daniels sich gestritten hatten. Ihre finanzielle Absicherung stand auf dem Spiel und... Lia und T. waren bereits in eine lautstarke Unterhaltung mit dem Teenager vertieft und sprachen aus heiterem Himmel die Mutter an, sodass auch diese Aussage unvollendet blieb. Aber TJ hatte genug gehört. Wer profitierte vom Ableben der beiden Priester am meisten? Wer hatte ein Motiv? Die beiden Damen des Hauses gehörten jedenfalls zu den Verdächtigen. Er würde Jody vorbeischicken, um ihre Alibis zu prüfen. In jedem Fall wohnten die zwei nach wie vor hier, wenngleich die Frage war, wie lange das noch so sein würde. Wie abgesichert waren Menschen, die für die Kirche arbeiteten? Informationen über entlassene Kirchenangestellte im Dunstkreis des Eherechtes schossen dem Polizisten durch den Kopf und handelten ihm Grübeleien ein, die selbst dann noch anhielten, als er Mrs. G.'s berühmten Pflaumenkuchen mit Sahne genoss. Kauend wäre ihm beinahe entgangen, dass F.A. Kanes Assistentin verschwörerisch zuflüsterte, »Ich würde dir gern etwas Privates erzählen. Lass uns nach oben gehen.« Woraufhin T. im selben Ton antwortete, »Ich dir auch.« Und beide in den Tiefen des Pfarrhauses verschwanden. Zurück blieben Mrs. G., TJ und Lia, die sich behutsam eine Tasse Tee eingoss, nachdem sie den anderen ebenfalls etwas angeboten hatte. »Wissen Sie, was wirklich unmenschlich ist?« fragte Mrs. G. den Beamten, der seinen Rotschopf von Standby auf Aufnahmemodus schaltete. »Seit F.A. wieder hier ist, hat niemand ihrer Freunde aus dem Kloster mehr mit ihr gesprochen. Bevor sie eintrat, verging kaum ein Tag, an dem sich nicht mindestens einer bei ihr meldete. Sogar mir haben sie zum Geburtstag gratuliert. Jetzt, wo sie ausgetreten ist, herrscht Funkstille.« Sie schluckte. Das liegt wohl daran, dass der Kaplan und die Nonne verschwunden sind. Nicht ganz freiwillig, so geht zumindest das Gerücht. Und weil F.A. praktisch direkt davor ausgetreten ist, geben sie ihr die Schuld. Lia glaubte anscheinend, dass die alte Dame kurz davor stand, in Tränen auszubrechen, und legte sorgsam einen Arm um sie.
»Atmen«, flüsterte sie.
TJ machte sich in Gedanken einige aufschlussreiche Notizen. »Meine Tochter wird ausgegrenzt. Damit könnte sie ja irgendwie leben, aber Ryan...« Er war nie so aufdringlich wie jetzt. Sein Verhalten grenzt an Verfolgung. Vorgestern habe ich sogar die Polizei rufen müssen. Nicht ihr Gebiet natürlich, Detective. Sie nickte entschuldigend zu TJ hinüber. Aber es hat nichts genützt. Und aus dem, was er nachts vor F.A.'s Fenster gegrölt hat, lässt sich schließen, dass ihre alten Freunde ihn dazu angestiftet haben. Sagen Sie, was Sie wollen. Der bischöfliche Untersuchungsbericht behauptet zwar, es sei keine Sekte, aber was immer es ist, es hat unser Privatleben vergiftet. Eine Zeit lang blieb es still. Dann sagte Lia, »Es wird eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, aber Sie werden es schaffen, sich zu befreien. Machen Sie F.A. immer wieder klar, dass es kein Fehler war, auszutreten. Es war das einzig Richtige. Was immer einen Priester ausmacht, der Mann, der das alles mit aufgebaut hat, war kein Mann Gottes.« Die Pastoralreferentin erschrak unübersehbar über ihre eigene Kühnheit, und TJ meinte, ihre Gedanken im Raum widerhallen zu hören. »Was maßte sie sich da an?« Woher wollte sie die Gewissheit nehmen, so etwas beurteilen zu können? Plötzlich meldete sich Mrs. G. wieder zu Wort. »Die ganze Zeit über habe ich versucht, meine Tochter dazu zu überreden, auszutreten, aber ich habe sie kaum noch gesehen, geschweige denn mit ihr gesprochen. An jedem Wochenende war sie unterwegs, denn wenn sie während der Woche dort war, gab es keinen telefonischen Kontakt, um die Andacht nicht zu stören, und sie haben sie gezwungen, bei allen großen kirchlichen Festen anwesend zu sein.« »Ich dachte, Ethelthorpe wollte etwas dagegen unternehmen.« Das kam von Lia. TJ schloss, dass die Pastoralreferentin offensichtlich Akten auf dem Schreibtisch gehabt haben musste, die das bestätigten. Ihr Heureka-Gesichtsausdruck schien zu bestätigen, dass ihr dieser Name bis zu jenem Zeitpunkt nicht wirklich viel bedeutet hatte, oder aber, dass ihr kein Zusammenhang bewusst gewesen war. Ja, Pfarrer Ethelthorpe war gegen diese Gemeinschaft. Sie ist ja auch niemals als Orden anerkannt worden. Er ging dagegen vor. Er intervenierte beim Bischof und erreichte die Untersuchung. Wenn sie auch nicht das bestätigte, was er vor seinen Augen sah. Mrs. G. blickte hilflos in die Runde. TJ fragte sich, weshalb genau der freundliche ältere Priester der Studentengemeinde, den jeder mochte, plötzlich so unbeugsam reagiert hatte und beschloss, besonders aufmerksam zuzuhören. Allerdings verlief der Nachmittag postwendend in eine andere, vorläufig ebenso interessante Richtung. Als der Polizist nach einem großen Kuchenkrümmel angelte, der im Begriff war, von seinem Knie, auf das er sich soeben begeben hatte, weiter in Richtung Boden zu segeln, fiel sein Blick auf Schriftzeichen, die sich auf einem länglichen Stück Papier befanden, das in einer Ritze zwischen Tischbein und Tischplatte eingeklemmt war. Er besah sich den Zettel genauer und stutzte. Lia blickte zu ihm hinüber, als hätte sie das bemerkt, erwiderte aber sein Lächeln und reagierte ansonsten völlig desinteressiert, indem sie sich wieder Mrs. G. zuwandte. TJ atmete auf. Jetzt musste er den verdächtigen Gegenstand in Sicherheit bringen, anschließend die Bedeutung der Worte erschließen und dann unternehmen, was auch immer es zu unternehmen gab. Dass er aber etwas Wichtiges entdeckt hatte, sagte ihm die Unterschrift. In Robertsons Dienstwohnsitz, in dem die Haushälterin und ihre Tochter sich vor Robertson und Daniels gefürchtet hatten, fand sich eine Inschrift mit den Insignien CH.E. Pfeil LMT.